Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das Konzept Nähe und Ferne bekommt in diesen Zeiten ja durchaus eine neue Konnotation, weshalb wir uns entschieden haben, in Kultur heute in einer Reihe mit verschiedenen Gesprächspartnern in Nah und Fern zu sprechen. An Malte Böker, Direktor des Bonner Beethovenhauses und künstlerischer Geschäftsführer des Beethoven-Jubiläums, muss in diesem Zusammenhang natürlich die Frage gestellt werden, wie man heute Beethoven überhaupt noch nahe kommen kann. Viele Veranstaltungen dieses Beethoven-Jahres, wir feiern den 250. Geburtstag, eigentlich im Dezember, aber nun auch noch länger bis ins nächste Jahr hinein, weil doch Corona-bedingt viele Veranstaltungen ausfallen mussten. Rückt uns am Ende ein längeres Beethoven-Jahr mit Alternativen vielleicht zum ursprünglich geplanten Programm möglicherweise sogar näher an Beethoven?
Ich glaube, dass diese Erfahrung von Isolation, die sehr viele Menschen jetzt machen mussten, dieses nicht mehr unter Menschen zu sein, etwas ist, was sie plötzlich noch viel stärker mit unserem Jubilar verbindet, als man das ahnen konnte, weil er ja selber als jemand, der sehr unter Schwerhörigkeit litt und am Ende seines Lebens taub war, ja sehr darunter gelitten hat, dass er nicht mehr seine Mitmenschen hören konnte. Und dieser Kampf, Musik hörbar zu machen, erlebbar zu machen gegen solche Widerstände, das ist eigentlich das, was jetzt nicht nur für Beethoven biografisch prägend war, sondern auch fürs Jubiläum prägend geworden ist.
Möchten Sie ein bisschen erzählen, welche Veranstaltungen dann trotzdem noch stattfinden können, trotz Corona?
Ja, es sind von diesen Hunderten von Veranstaltungen, die wir angeschoben haben, tatsächlich nur etwa 10% im Moment, wie wir es absehen können, die richtig unter die Räder gekommen sind. Die meisten Veranstaltungen konnten entweder durch eine inhaltliche Anpassung tatsächlich auch unter Corona-Bedingungen stattfinden oder sind eben ein bisschen jetzt nach hinten geschoben worden in der Hoffnung, dass man sie dann auch durchführen kann. Das weiß natürlich im Moment noch keiner. Und das Jubiläumsjahr nimmt jetzt gerade auch wieder richtig Fahrt auf. Also um mal ganz aktuelle Sachen zu nennen, wir haben in den Konzerthäusern tatsächlich wieder, sehen wir, dass Konzerte wieder stattfinden können. Und von den Veranstaltungen, die wir außerhalb des klassischen Konzertsaals geplant haben, finden ganz viele Projekte statt. Zum Beispiel wird in Kürze das Junge Theater in Bonn ein Theaterstück präsentieren, was durch Corona jetzt als Hybridveranstaltung läuft, wo es also tatsächlich reale Schauspieler auf einer Bühne gibt. Aber das Publikum kann das sowohl in dem Veranstaltungsort, in dem Theaterraum selber mitverfolgen oder auch durch ein Online-Ticket über Computer. Das ist also eine ganz innovative Form, die nur durch Corona jetzt so entstanden ist. Im Landschaftspark in Duisburg gibt es ein großes D-Symphonic-Projekt, eine Außeninstallation zur 6. Symphonie von Beethoven, der Pastorale. In der Philharmonie in Köln wird es jetzt ein Konzert geben, wo aus Skizzenmaterial eine Komposition neu entstanden ist, die Robert Levin zur Eroica geschrieben hat. Also insofern, die Projekte werden jetzt wieder sichtbarer, sie finden statt. Da liegt jetzt noch ein volles Jubiläumsjahr vor uns, birgt noch viele Überraschungen.
Vielleicht können wir auch einen Blick werfen auf sozusagen die zentralen Orte Bonn und vielleicht auch Wien, wo es ja auch ein Beethovenhaus gibt. Was würden Sie sagen, wer oder welche Stadt hat heute den größten Anspruch auf Beethoven?
Wien ist eine europäische Metropole für Musik schlechthin. In Bonn machen wir überhaupt nicht den Versuch, Wien da irgendwas streitig zu machen. Das Einzige, worauf wir mit diesem Jubiläumsjahr und unseren Feierlichkeiten hinweisen wollen, ist, dass eben Bonn zu Beethoven genauso gehört wie zu Wien. Und um das Einordnen zu helfen, Beethoven hat 56 Jahre gelebt und das erste Lebensdrittel hat er tatsächlich in Bonn verbracht. Das sind natürlich prägende Jahre gewesen. Es war um die Zeit der Französischen Revolution und das ist ein Kapitel, was auch in der Beethoven-Rezeption eher unterbelichtet ist. Und deshalb gibt es gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf die Zeit, die er hier in Bonn verbracht hat. Man kann hier in Bonn einige der historischen Orte ja noch erleben, insbesondere das Beethovenhaus, dem ich als Direktor vorstehe, ist ein Ort, wo man eine Zeitreise tatsächlich in diese Beethoven-Epoche machen kann. Das Kurfürstliche Schloss existiert nach wie vor. Es ist heute die Bonner Universität. Es gibt eine Redoute in Bad Godesberg, wo Beethoven erstmalig mit Josef Haydn zusammentraf, und viele andere Orte, die wir auch zum Jubiläum durch eine Art Open-Air-Stadtrundgang inszeniert haben. Also man kann sich hier in Bonn ebenso wie in Wien auf eine Zeitreise begeben, aber hier geht es nicht um den späten, den Tauben, den oft als Misanthrop verstandenen alten Beethoven, sondern hier geht es um den jungen Beethoven, der eben zu einem der führenden Musiker seiner Zeit aufwächst.
Das heißt, man kann ihm, obwohl er vielleicht mythisch aufgeladen ist, manche denken vielleicht überladen ist, doch nochmal nahe kommen?
Das glaube ich mit Sicherheit, weil diese Frage des heroischen Beethoven, der auf irgendwelchen großen Podesten inszeniert wurde als das Musikergenie schlechthin, das ist eine Sichtweise, die insbesondere mit dem 19. Jahrhundert verbunden ist. Im 20. Jahrhundert, zu den Feierlichkeiten um 1970, war das ganz besonders ausgeprägt, ging es ja mit allen Mitteln darum, Beethoven von diesem Sockel herunterzuholen, zu dekonstruieren. Und ich glaube, der heutige Umgang mit Beethoven ist ein ganz anderer. Das ist nämlich der, der ganz viele Facetten auf eine schillernde Gestalt ermöglicht. Also ich spreche mal von einer multiperspektivischen Annäherung, wo eben Werke, die jetzt zum Gemeingut zählen, genauso zugehören wie Werke, die völlig unbekannt sind. Da gehört ein Beethoven dazu, der seine Zeitgenossen begeistert hat, aber auch eine Rezeption totaler Ablehnung von Beethoven. Also es gibt nicht das eine Beethoven-Bild, das man vermitteln kann.
Was war denn für Sie, Herr Böker, die größte Entdeckung in diesem Beethoven-Jahr oder im Vorfeld in den Planungen, die ja noch ganz anders aussahen als jetzt die Realität?
Obwohl ich mich ja mit Beethoven beruflich beschäftige, kann ich noch immer nicht behaupten, Beethovens Werke in Gänze zu kennen. Und dass man vermeintlich den Eindruck hat, man kenne Beethoven, ist eben ein Trugschluss. Im Kanon der immer gespielten Werke, die also das Repertoire hier im professionellen Konzertbetrieb bestimmen, dieser Kanon ist nur ein ganz enger Ausschnitt. Beethoven hat mehr als 400 Werke hinterlassen. Und wenn man sich darauf einlässt, kann man also wirklich viele, viele Werke ganz neu für sich entdecken. Und wir hatten hier ein Kammermusikfest mit unserer Präsidentin Tabea Zimmermann zu Anfang des Jahres, das war noch vor der Corona-Krise, haben wir die gesamte Kammermusik hier aufgeführt mit wunderbaren Musikern aus der ganzen Welt. Es waren 16 Konzerte und da waren ganz viele Werke dabei, die für viele im Publikum tatsächlich extrem neu waren und unbekannt waren. Also das ist die eine Entdeckung. Beethoven hat viel mehr geschrieben als nur irgendwie eine Eroica und eine 9. Sinfonie. Die andere Entdeckung ist, dass Beethoven sich in sehr starkem Maße mit der Politik seiner Zeit auseinandergesetzt hat und sein Werk eigentlich ein Spiegel dieses großen epochemachenden Wandels von dem Feudalismus hin französische Revolution hin zu einer bürgerlich emanzipierten Gesellschaft ist. Und das finde ich hochspannend. Und wir haben auch da einige Dokumente neu entdeckt, die es tatsächlich bislang unbekannt waren und die eine große Identifikation Beethovens zeigen mit den Idealen der französischen Revolution. Also das sind so für mich die beiden ganz großen Anker, die in diesem Jubiläumsjahr gesetzt wurden und die auch von vielen so wahrgenommen wurden.
Wenn wir über Ferne und Nähe reden, gibt es natürlich auch immer die mystische Ferne Geliebte von Beethoven. Hat man da in der Forschung auch Neues herausbekommen?
Wirklich Neues ist da nicht, aber es ist eben das Thema, was unheimlich viele Menschen bewegt. Und es gibt einen berühmten Brief, den Beethoven wohl nicht abgeschickt hat, weil man ihn im Nachlass gefunden hat, an die unsterbliche Geliebte. Und es gibt eine Komposition an die ferne Geliebte. Das ist eine ganz berühmte Komposition, Liederkreis. Die beiden Sachen haben eigentlich erstmal nicht so viel miteinander zu tun. Auf jeden Fall die Kernfrage geht darum, wer war Beethovens unsterbliche Geliebte? Und neue Beweise gibt es da nicht, aber wenn man die Literatur aufmerksam liest, setzt sich das Bild zusammen und immer mehr Wissenschaftler vertreten auch diese These, dass eine Josephine von Stackelberg diese unsterbliche Geliebte gewesen sein könnte und viel dafür spricht, dass sie das war. Und gerade ist eine neue Biografie auch erschienen von Ulrich Drüner, der das nochmal dezidiert, diese Auffassung vertritt. Und das Interessante an der These ist, dass Josephine von Stackelberg nach dieser Begegnung, wenn es dann die 1812 war, die in dem Brief angedeutet wird, ein Kind zur Welt gebracht hat. Und deshalb gehen die Theorien jetzt also sehr dahin, dass es möglicherweise auch eine uneheliche Tochter von Beethoven gegeben hat.
Malte Böker, Direktor des Bonner Beethovenhauses und künstlerischer Geschäftsführer des Beethoven-Jubiläums, über die Nähe zum Komponisten.